Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Einen wunderschönen guten Abend, hier ist Anpfiff 15:30 am Deadline Day. Aktueller geht's heute nicht. Und wie ihr euch vorstellen könnt, werden wir heute einige Themen zu besprechen haben. Es ist so viel los momentan. Minütlich kommen hier die neuesten Infos rein, einige Transfers noch. Lasst uns keine Zeit verlieren. Wir holen noch schnell Fabi und Sören mit rein und dann starten wir auch direkt los. Grüß euch Jungs.
Hallo zusammen.
Wunderschönen guten Abend auch aus Meerbusch heute mal wieder. Spätsommer kann man es, glaube ich, schon nennen. Und trotz alledem natürlich ein aufregender Tag. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, es fällt echt manchmal schwierig, dem Ganzen überhaupt noch zu folgen, wenn minütlich irgendwelche anderen Infos reinkommen. Trotzdem werden wir natürlich versuchen, das ein oder andere bei uns in der Folge mit zu verpacken, oder?
Definitiv. Man hört den ein oder anderen Namen, das ein oder andere Gerücht. Manchmal muss man mit dem Kopf schütteln. Manchmal wünscht man sich den einen oder anderen Transfer, dass da doch noch so getätigt wird, wie geschrieben wird. Lassen wir uns mal überraschen. Waren ja auf jeden Fall schon einige interessante Transfers, die vollzogen worden sind.
Ja, absolut. Also man muss leider anerkennend sagen, dass die Premier League sich die besten Spieler, die vermeintlich besten Spieler geangelt hat, nach wie vor. Liverpool heute natürlich auch nochmal verstärkt auf dem Transfermarkt aktiv. Vielleicht werden wir es jetzt in dieser Folge noch hören oder noch verkünden können, ob die Bayern mit Nicolas Jackson einig sind. Stand jetzt, wo wir aufzeichnen, am Nachmittag oder beziehungsweise frühen Abend, noch kein Stürmer gefunden. Also es wird noch spannend.
Fabi wird wahrscheinlich auch immer nervöser.
Nee, tatsächlich eigentlich mittlerweile nicht mehr.
Den Glauben an Max Eberl verloren.
Ich glaube tatsächlich, lange Zeit dachte ich mir auch immer so, dass er mit einer der Hauptverantwortlichen sein könnte, dass es so aussieht, wie es aussieht. Mittlerweile glaube ich, dass es andere Personen sind, die das maßgeblich in dem Sinne vielleicht zum Negativen beeinflussen oder beziehungsweise seinen Job schwerer machen. Was aber die viel interessantere Frage für mich eigentlich wäre, wie in aller Welt ist es möglich, dass egal mit wem die sprechen, sämtliche Informationen immer sofort nach außen bringen. Das ist das, was ich mich wirklich frage, weil es gibt keinen einzigen Transfer, es gibt keinen Spieler, an den die rangehen können, ohne dass es in Rekordzeit in den Medien landet, oder? Kommt euch das nicht auch so vor?
Das war mal anders, aber anscheinend der Maulwurf wieder aufgetaucht zu sein an derselben Straße.
Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob es von den Bayern kommt. Vielleicht, klar, checkt man mal ein paar Namen in der Öffentlichkeit ab, um das vielleicht auch Verwirrung zu stiften. Aber ich glaube mittlerweile auch, und das muss man halt wirklich so sagen, dass gerade auch die Journalisten, ob es jetzt Romano ist oder Fabis Freund Plettenberg, ich glaube, die sind halt sehr, sehr eng an den Beratern dran. Und da darf man sich auch nichts vormachen. Die Berater haben da natürlich auch etwas von, wenn der Name in den Medien kursiert oder mit Bayern in Verbindung gebracht wird. Also ich glaube schon, dass viel auch extern einfach weitererzählt wird. Und das kannst du in der heutigen Zeit ja kaum mehr unterbinden.
Ja, aber die Zeiten, wo Uli Hoeneß dann früher mal die ein oder andere Nebelkerze, haben sie es ja immer so schön genannt, gezündet hat, irgendwelche Namen in den Raum geworfen hat und dann tauchten so Spieler wie Fabi ein Robben auf, ein Thiago auf, wo nie drüber gesprochen wurde, ne? Auf einmal waren sie da. Oder ein Alonso.
Ja, also da gab es viele Beispiele. Ich glaube auch, dass es wirklich auch Transfers gab, die ein bisschen schlechter wegkamen, als sie eigentlich waren. Ich denke da an James Rodriguez. Wenn man sich auch mal die Scorer anguckt oder auch Felipe Coutinho, also da hat man vielleicht, wenn es nicht spielerisch oder fußballerisch gesehen in der Endabrechnung die ganz große Klasse war, trotzdem hat man es immer wieder geschafft, für eine Überraschung zu sorgen und wirklich auch Glanz in die Bundesliga zu bringen. Das hat sich jetzt diesen Sommer, glaube ich, spätestens schon ein bisschen verändert und ich glaube halt, eine Schuld tragen schon auch die sogenannten Transferexperten, weil ich glaube, da gibt es mittlerweile so viele, die, glaube ich, meinen, alles kommentieren zu müssen, was dann natürlich auch dafür sorgt, vor allem in den sozialen Medien, dass die Wellen recht groß und auch schnell auf einen zukommen, wo mir manchmal ehrlicherweise, glaube ich, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal hat man schon gar keine Lust mehr, irgendeinen Artikel zu lesen oder irgendeinen Ticker zu verfolgen, weil die Wahrheitsgehälter bei den meisten Nachrichten dann doch schon auch wahrscheinlich eher nicht so hoch sind, wenn ihr mich fragt, oder?
Ja, kommt alles auf die Klicks an, ne?
Ja, das macht es aber nicht besser unbedingt.
Definitiv nicht. Gut, dann lasst uns mal schauen, dass wir dann durch die Folge einigermaßen gut durchkommen, und lasst uns starten mit dem Freitagsspiel in der Bundesliga. Derby in Hamburg und die Hamburger Stadtmeisterschaft geht an den ersten FC, an den ersten, sag ich schon, an den FC St. Pauli nach einem hochverdienten 2:0 Auswärtssieg beim Hamburger SV. Alles in allem, so kann man, glaube ich, festhalten, mehr als verdient unterm Strich und ein ziemlich harmloser Auftritt des HSV, der schon in seine Schranken verwiesen wurde.
Ja, das muss man sagen. Ich glaube, man hat klar gesehen über die ganzen 90 Minuten, welche Mannschaft ein Bundesligist ist und schon ein Jahr Bundesliga eben auch im Tank hat. Und diese Reife, die St. Pauli auch an den Tag gelegt hat, da hatte der HSV keine Antwort gegen. Muss ja auch, glaube ich, ganz klar sagen, dass zu dem Zeitpunkt von der Qualität her da auch ein Unterschied definitiv zu sehen war. Und klar, vom Spielverlauf her muss man auch sagen, das 1:0 ging schon in Ordnung für St. Pauli. Danach würde ich dem HSV schon attestieren, dass sie alles getan haben. Dann hatten sie ein paar unglückliche Entscheidungen einfach. Ich glaube, das 1:1 wurde aberkannt. Und dann läuft es dann halt für St. Pauli. Aber es war ein verdienter Sieg, wie du schon gesagt hast. Aber der HSV hat ja jetzt auch nochmal auf dem Transfermarkt oder wird auf dem Transfermarkt ordentlich nachlegen. Wir werden nach der Länderspielpause sicherlich eine Mannschaft sehen beim HSV, die in der Lage ist, solche Spiele dann auch zukünftig zu gewinnen.
Ja, und Fabio, bei Pauli kann man, glaube ich, festhalten, dass da quasi alle Neuzugänge, die jetzt auch in der Startelf standen, schon sehr gut integriert waren. Gerade das Umschaltspiel der Hamburger richtig stark gewesen. Und verdienter Auswärtssieg auf jeden Fall. 17 Abschlüsse für Pauli sagt, glaube ich, auch einiges im Gegensatz zu 5 beim HSV nur.
Ja, ich glaube, wenn man die Statistiken nach dem Spiel dann sich anguckt, dann sieht man nochmal, oder das untermauert eigentlich, wie verdient der Sieg am Ende war. In einer gewissen Hinsicht, es ist natürlich schon auch ein bisschen schade, weil es natürlich ein Start in die Saison ist, sage ich mal, der echt wehtut. Also du holst irgendwie, sagen wir mal, ohne Glanz und Gloria zumindest einen Punkt auswärts bei Gladbach, was eigentlich ein wirklich guter Start ist, glaube ich, als Aufsteiger oder als Hamburg, wo du noch nicht weißt, wo du wirklich stehst. Dann hast du ein Heimspiel und ich glaube, was dann eben doppelt schwer wiegt, ist eine Derby-Niederlage, die auch unbestritten absolut verdient war am Ende des Tages. Und man hat einfach auch gesehen, dass der HSV vor allem nach vorne hin viel zu harmlos ist. Meines Erachtens liegt es auch ein bisschen an der Qualität. Frage natürlich auch für mich hier die Rolle, die Yusuf Paulsen einnimmt. Glaube ich, einer der Hoffnungsträger mit viel Erfahrung. Ist er der Spieler, den der HSV benötigt und der eine gewisse Anzahl an Scorern schon auch ein Stück weit für so eine Mannschaft garantieren kann? Nee. Und da frage ich mich dann schon auch, hat man hier vielleicht ein bisschen aufs falsche Pferd gesetzt? Trotz alledem, zweiter Spieltag ist noch ein bisschen früh. Aber man hat eine böse Vermutung, wenn es um den HSV geht, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ja, kurz noch zu Yusuf Paulsen, also meine Einschätzung, also da wären es 15 Spiele. Von Anfang an setze ich da mal schon als ziemlich hoch an, wenn er die wirklich schaffen sollte. Ich meine, es gibt andere Beispiele im fortgeschrittenen Alter, die bei einem anderen Aufsteiger deutlich besser funktionieren. Also für Yusuf Paulsen, glaube ich, hätte man das Geld dann auch sinnvoller investieren können. Erfahrung hin oder her. Und dann noch der HSV, natürlich ungünstig gelegen. Direkt nach der Länderspielpause geht es dann zu den Bayern. Und wer sich da dann an die letzten Spiele noch zu Bundesliga-Zeiten erinnert, das waren auch alles keine schönen Reisen für die Hamburger. Von daher warten wir mal ab, wann der HSV da erstmal so richtig in Schwung kommt. Und für Pauli noch 2 Spieltagen, 4 Punkte, hätte schlechter laufen können. Also mit 4 Punkten steht man, glaube ich, sehr, sehr gut da. Hat man, glaube ich, so wahrscheinlich auch nicht wirklich mitgerechnet im Hamburger Lager.
Also ich glaube, das hättet ihr vor der Saison, hätte das, glaube ich, jeder unterschrieben bei St. Pauli. Gegen Dortmund gewinnst du auswärts das Derby. Mhm. Ich glaube, da kannst du mal ziemlich relaxed in die Länderspielpause gehen. Was dann natürlich schon auch noch dazu kommt, ist dass es andere Mannschaften gibt, zumindest nach den ersten zwei Spieltagen, wo mir der Eindruck entsteht, dass Pauli schon noch mal einen ganzen Schritt weiter ist.
Ja.
Aber werden wir gleich noch dazu kommen.
Ja, wir können ja eine Mannschaft da mal im Vergleich zuziehen, und zwar die Heidenheimer Söhnen, die ihr Auswärtsspiel bei RB Leipzig mit 2:0 verlieren. Und die Leipziger haben sich so ein bisschen, ja, für das 6:0 zuvor in München davor die Woche rehabilitiert.
Ja, was ich auf jeden Fall auffällig fand und was oder da interessiert mich auch eure Meinung, dass vor dem Spiel die Fans schon in die Kurve kommen mussten und sich da einiges haben anhören ja oder mussten sich einiges anhören da in der Kurve. Also das fand ich schon sehr sehr merkwürdig, wenn am zweiten Spieltag da schon irgendwie alles ja drunter und drüber geht zum Spiel. Ja, 2-0-Sieg, der war auch verdient. Ich glaube, in der ersten Halbzeit muss man da schon sagen, dass die Heidenheimer ein gutes Auswärtsspiel gezeigt haben. Da waren sie schon dran. Und in der zweiten Halbzeit, ja, dann hat sich vielleicht die individuelle Qualität durchgesetzt. Aber ich war jetzt noch nicht so überzeugt von den Leipzigern, dass ich sagen würde, sie haben den Turnaround geschafft, auch was die Mannschaft betrifft. Also da bin ich auf die nächsten Wochen gespannt, wie das zusammenpasst. Für mich, ich habe immer noch Zweifel auch an Ole Werner und mit Leipzig, ob das ein perfektes Match ist. Von daher würde ich eher mal auf die nächsten Wochen schauen.
In der Startformation hat sich ja schon so ein bisschen rauskristallisiert im Gegensatz zur Vorwoche ohne Xavi Simons, ohne Luis Openda, auf den wir jetzt noch kurz zu sprechen kommen. Diamondi letzte Woche auch relativ schwach und ja auch einmal komplett durchgewechselt mit Neuschirmer Romolu, der ein richtig schönes Tor gemacht hat mit der Hacke zum 2:0. Aber Fabi, Luis Openda nach 2 Jahren bei RB Leipzig, würde er die Bullen wahrscheinlich doch noch verlassen auf den letzten Drücker.
Richtung Juve, oder? Kann das
Ja,
sein?
richtig. Richtig. Laie mit Kaufoption. Schade eigentlich. Haben gern spielen gesehen.
Ja, wobei, und das ist halt auch immer so ein Punkt, und da reden wir, glaube ich, jedes Jahr wieder drüber. Also ich glaube schon auch, der ein oder andere ist halt eben auch entsprechend nicht wirklich immer gut beraten. Ansätze, Potenzial unbestritten, die er mitbringt. Trotzdem halte ich immer fest, über welchen Zeitraum über welchen Zeitraum wirklich konstant gute Leistungen gebracht. Das war, glaube ich, auch in der Rückrunde letztes Jahr mal einen richtig langen Durchhänger gehabt, oder?
Ja.
Und schon fangen die Jungs an, irgendwie meines Erachtens ein bisschen ja, die Bodenhaftung zu verlieren. Und dann hast du als Verein, und das ist das, was in Leipzig, glaube ich, auch das Problem ist, du musst erstmal wieder ein bisschen Ruhe reinbekommen. Du spielst mit Spielern, die mit dem Kopf woanders sind, wie in München mit Xavi Simons, Openda. Und jetzt bist du sie alle nach und nach los und musst dann letztendlich ab dem dritten Spieltag versuchen, irgendwie eine Einheit zu formen. Und das große Glück, glaube ich, am Wochenende war, dass du einfach einen Gegner hast, der dir qualitativ hoch unterlegen eigentlich ist und die individuelle Qualität dafür gesorgt hatte, dass du mehr schlecht als recht spielerisch überzeugt und am Ende trotzdem 2:0 gewinnst. Also das ist so für mich die Geschichte des Spiels, wenn ich ganz ehrlich bin.
Finde ich auch. Dann können wir das Spiel ja auch schon mal zu den Akten legen, Sören, und machen weiter mit dem VfB Stuttgart, der nach dem ja, Sieg im Elfmeterschießen unter der Woche im Pokal ja, einen mühsamen 1:0 Heimsieg kurz vor Schluss gegen Borussia Mönchengladbach eintütet. Der allerdings eher im, ja, wie sagt man, ja, nicht so wirklich im Gespräch war, der 1:0-Sieg da, sondern ein anderes Thema überschattete da das Spiel.
Du meinst wahrscheinlich den Woltemade-Abgang
Ja.
und das deutliche Statement auch von Sebastian Hoeneß, der da ja, glaube ich, auch nochmal ein Zeichen gesetzt hat, ja, dass man quasi nicht die ganze Mannschaft verkaufen kann, beziehungsweise die ganzen Leistungsträger. Aber auch da wurde ja auch heute einiges getan. So, ich glaube schon, dass sie ihn, ja klar, nicht 1:1 ersetzt haben, aber auch, dass der VfB Qualität dazu gewonnen hat zum Spiel. Ja, war kein gutes Fußballspiel, das muss man sagen. Zweite Halbzeit haben die Gladbacher schon auch mit ihren Möglichkeiten gekämpft, wenigstens einen Punkt zu holen. Aber auch da bei den Gladbachern wirkt es noch nicht so, dass das irgendwie alles stimmt. Angefangen beim ersten DFB-Pokalspiel, erst Pflichtspiel, wo sie auch noch nicht so wirklich überzeugt haben bis jetzt. Ja, auch da hier kommt die Länderspielpause, glaube ich, auch schon mal zum richtigen Zeitpunkt, dass da noch was passiert. Aber ja, unspektakuläres Spiel, würde ich sagen.
Hätten Punkte eigentlich mitnehmen sollen und auch verdient gehabt. Haben jetzt auf dem Transfermarkt nochmal zugeschlagen. Von Como kommt Engelhardt, der noch einigen bekannt sein sollte aus seiner Zeit bei Fortuna Düsseldorf fürs zentrale Mittelfeld. Könnte natürlich dann daraus zur Folge haben, dass vielleicht dann noch Julian Weigel dann den Verein verlässt. Ne? Fabi, Thema Woltemade, VfB auf jeden Fall ja, aufs richtige Pferd gesetzt und am Ende alles gewonnen, oder? Bei 85 Millionen plus.
Also zu dem Transfer, also ich glaube ehrlicherweise, dass das wenig mit Verhandlungstaktik oder Spekulation, glaube ich, zu tun hatte, sondern es war einfach nur pures Glück, dass jemand um die Ecke kommt und einfach einen absoluten Mondpreis dir bietet für einen Spieler. Und das bei allem Respekt, 90 Millionen, also das muss man sich mal vorstellen, das ist. Das kann ich gar nicht in Worte fassen, wenn man sich überlegt, wo der Kerl eigentlich herkommt und was er eigentlich in seiner Vita bisher hat. Und das ist ein maximal, wenn man es wirklich schön ausdrücken will, ein gutes Halbjahr in der Bundesliga, eine solide U21. Und trotzdem hatte ich aber immer das Gefühl, auch als er bei der Nations League mit dabei war oder jetzt eben auch in dem einen oder anderen Spiel gegen Bayern im Supercup, dass ihm sehr wohl seine Grenzen aufgezeigt werden. Und das dann schon sehr, sehr deutlich. Und dass dann jemand um die Ecke kommt, 90 Millionen bezahlt, das ist, glaube ich, mehr Glück kannst du gar nicht haben. Also
Ja.
das muss man wirklich, glaube ich, so zusammenfassen.
Denke ich auch. Man hat ja bei den besten Beispielen wie Füllkrug letztes Jahr, jetzt auch Florian Wirtz in den ersten paar Spielen, da sieht man schon, dass die Jungs da an ihre Grenzen kommen, gerade was das Physische bei dem Spiel in der Premier League angeht, ne?
Ja, also also wie gesagt, ich glaube, da darfst du dich auch nicht feiern lassen als Verantwortlicher vom VfB für so einen Transfer, weil das ist einfach nur, das kannst du dir nicht ausmalen. Also es gab ja schon viele, die meinten, dass das Angebot der Bayern ja auch wirklich vollkommen überzogen war. Und eine interessante Geschichte, das finde ich dann schon auch noch so, wo wir wieder auch beim Thema Berater sind. Ich meine, man drückt ihm die Daumen auf für die deutsche Nationalmannschaft. Wünschen wir uns, glaube ich, alle, dass wir einen Stürmer haben, der in der stärksten Liga, die es auf der Welt gibt, natürlich performt und glänzt. Aber die Wahl des Clubs Newcastle, unbestritten vielleicht ein interessantes Projekt, aber wenn du immer davon sprichst, den nächsten Schritt zu gehen, dann wäre jetzt, glaube ich, aus meiner deutschen Sicht, der ja auch die Premier League verfolgt, ich glaube, Newcastle jetzt nicht einer der Vereine gewesen, die, glaube ich, für mich zwangsläufig wirklich für den nächsten großen Schritt sprechen.
Ich glaube, was Newcastle angeht und die Premier League, kann Sören vielleicht noch mal kurz ein Statement dazu geben, oder?
Ja, also ich glaube, das muss man auch sagen, Newcastle in diesem Sommer sicherlich auch Leistungsträger verloren hat mit Isak, dass sie sehr viel Geld eingenommen haben, dass sie jetzt irgendwas machen mussten im Sturm, war auch klar. Ich sehe Newcastle sicherlich als Team, was in England immer in der Lage sein wird, jetzt in den nächsten Jahren zumindest um den internationalen Platz zu spielen. Aber ich glaube nicht, dass das die Mannschaft ist, wovor du jetzt auch in Europa großartig Angst hast, auch was die Strahlkraft betrifft. Ich glaube, da gibt es in der Premier League ja andere Vereine. Ich würde sogar immer noch Manchester United vor Newcastle United setzen. Also von daher, auch wenn es tabellarisch nicht so richtig passt. Aber ich glaube, dass das jetzt kein Team ist. Ich habe es auch in ein paar Berichten gelesen, dass heute mal zum absoluten Top-Club in Europa wechselt. Da sehe ich Newcastle jetzt nicht. Klar, historischer Verein, aber soll man auch die Kirche im Dorf lassen? Er muss sich da erstmal durchsetzen. Ich glaube, das ist das, was zählt. Also er muss auch Leistung bringen. Fabi hat es richtigerweise gesagt, gegen Teams oder auch gegen defensive Mannschaften, wo richtig Qualität drin steckt, da hat er sich schwer getan und er muss sicherlich noch zulegen, um auch in der Premier League ja ein richtig guter Stürmer zu werden.
Aber darf ich noch einen Gedanken teilen, Tobi?
Ja. Nee, klar, teil.
Also was halt bei mir auch da noch irgendwie so ein bisschen durch den Kopf geht, ist, wenn du zu Newcastle gehst und aus irgendwelchen Gründen klappt es nicht, dann ist die Frage für mich, was kommt danach? Weil da gibt es ein paar Beispiele, wo ich sagen würde, du wechselst in die Premier League und der Schritt dorthin als Spieler aus der Bundesliga, auch, deutscher Nationalspieler, die waren für den einen oder anderen nicht wirklich leicht. Und da war für mich einfach auch so ein Beispiel, nehmen wir mal Kai Havertz. Damals zu Chelsea, es hat aus irgendwelchen Gründen nicht wirklich funktioniert und du bist sehr weich bei Arsenal gelandet. Dann nehmen wir mal ein Beispiel, was vielleicht ein bisschen prominenter, wenn es ist, wenn es darum geht, mehr oder weniger zu scheitern, Timo Werner. Du gehst zu Chelsea, es klappt nicht, Leipzig und du landest bei Tottenham. Also wisst ihr, was ich meine? Die Fallhöhe, wenn du bei einem Top-Club warst, glaube ich, ist ein bisschen weicher, dass du noch von irgendeinem anderen Club aufgefangen wirst, weil dann spricht man vielleicht davon, okay, er hat sich jetzt in der absoluten Spitze bei Chelsea, Arsenal oder Liverpool nicht durchsetzen können. Hier ist die Konkurrenzsituation eine andere. Wenn du es aber bei Newcastle nicht packst, dann wird kein anderer Club aus London beispielsweise kommen und sagen, ja okay, wenn es bei Chelsea nicht klappt, dann komm mal zu uns bei Arsenal. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Und du bist halt noch schneller vom Radar, glaube ich, bei Newcastle, als wenn du vielleicht ein Jahr hinter dir hast, wo du bei Arsenal oder Chelsea auf der Bank sitzt, wie Lukas Podolski. Also das sind halt alles für mich Beispiele, die waren wirklich bei einem Top-Club in England. Und das hat nichts damit zu tun, dass er nicht zum FC Bayern wechselt, aber Newcastle ist für mich jetzt nicht einer der Clubs in England, wo ich sage, dafür schalte ich Sky an und gucke mir ein Spiel. Wisst ihr, was ich meine?
Nee, ist schon richtig. Aber dazu hat Nick Woltemade ja dann in den kommenden Monaten genug Zeit, sich dann auf internationaler Bühne zu präsentieren. Auf der Zone in der Champions League dann, ne?
Ja.
Eine Mannschaft, die auch Champions League spielt in dieser Saison und momentan in der Bundesliga Schritt hält mit den Bayern.
Eine Sache haben wir jetzt noch vergessen, Tobi, ne?
Was denn?
Wir wollen das nicht unter den Tisch fallen lassen, dass Gladbach eigentlich mindestens einen Punkt verdient gehabt
hätte. Das hatte ich schon erwähnt.
Ach so, okay.
aber was man dann auch noch dazu sagen muss, Fabi, ist das bei dem nächsten Heimspiel gegen Bremen dann, dass die Gladbacher da dann mal schauen sollten, am möglichsten Dreier einzufahren. Ne?
Also du hast schon zwei Heimspiele, muss man ganz ehrlich sagen. HSV und Bremen, da solltest du eigentlich irgendwann mal auch einen Dreier holen, oder?
Definitiv. Die sollten mit dabei sein.
Okay, jetzt können wir weitermachen.
Gut. Okay, sorry. Jetzt hat er mich ein bisschen rausgebracht, aber ist nicht schlimm. Die Frankfurter halten momentan mit den Bayern ja noch mit, auch beide Spiele gewonnen und jetzt am Wochenende bei der TSG Hoffenheim einen sehr souveränen, abgezockten 3:1 Auswärtssieg eingefahren. Von der ersten bis zur ja, fast letzten Minute eigentlich weitestgehend das Spiel unter Kontrolle gehabt.
Ja, und was man unterstreichen muss, glaube ich, die Effektivität. Die hatten sie diesmal wirklich auf ihrer Seite. Abgezockt ist, glaube ich, auch das richtige Wort. Hoffenheim haben kein schlechtes Heimspiel gemacht, fand ich. Sie haben auch alles versucht. Aber der Unterschied war einfach, dass sie ja nicht effektiv waren. Ja, und dann verlierst du das Spiel 3:1. Bei den Frankfurtern, klar, bin ich jetzt auch erstmal noch vorsichtig, weil ein Spiel in einer Woche, das ist was ganz anderes, als wenn es dann jetzt langsam in die englischen Wochen geht. Da wird die Eintracht sicherlich auch mal andere Auftritte hinlegen. Aber immer wenn eine Woche Pause dazwischen ist, glaube ich, kann sich die Mannschaft auch perfekt auf die Gegner vorbereiten. Da können sie ihre ja, Dynamik auf den Platz bringen. Aber sobald mal ein bisschen mehr Belastung da ist, glaube ich auch, dass die Eintracht ja, andere Spiele zeigen wird. Aber die 6 Punkte, die sie jetzt haben, glaube ich, die nehmen sie gerne mit.
Ja, und dann kann man einen Spieler, glaube ich, noch hervorheben mit Listoren. Also ich glaube, der Transfer hat sich für ihn jetzt schon gelohnt. Auf jeden Fall nochmal ja, für den nächsten Entwicklungsschritt genau der passende Verein. Wenn du den siehst, richtig Bock zu zocken, mit Ose noch an seiner Seite, dann im Mittelfeld. Also das lässt sich schon alles richtig gut anschauen. Die Jungs haben da alle richtig Bock zu zocken. Das Tor, Fabi, du hast wahrscheinlich jemand anderen dann vor Augen gehabt, der früher so seine Tore geschossen hat, ne? Das 1-0 von Doan, ähnlich wie Robben. Ja. Also auch jetzt wieder bei dem Spiel 3 Scorer eingefahren, im ersten Spiel auch schon richtig stark aufgespielt. Kann man den Frankfurtern, glaube ich, jetzt schon zu gratulieren. Ne?
Ja, was sagen wir jetzt dazu? Also ich bin gespannt, tatsächlich, wenn man sich so die Aufstellung anguckt, bei den Frankfurtern ganz viele junge Spieler, die im Moment, glaube ich, wirklich auch fast das Maximum ihres Potenzials ausschöpfen. Dazu kommen eben auch noch die Ergebnisse. Man muss, und das ist ein bisschen fies vielleicht jetzt aber auch mit Bremen und Hoffenheim, vielleicht nicht die Creme de la Creme der Bundesliga, glaube ich, auch bespielt an den ersten beiden Spieltagen. Jetzt, glaube ich, nach der Länderspielpause Leverkusen, glaube ich, oder?
Ja, Freitagabend, glaube ich, direkt Auftakt.
Genau, auch ein Spiel, wo es dann vielleicht wirklich das erste Mal darum geht, zu gucken, wo man dann auch steht. Aber es macht im Moment Spaß, aber, und das ist das große Aber, die ganz jungen Jungs müssen das natürlich dann auf Strecke in drei Wettbewerben mit der Champions League wirklich dann auch unter Beweis stellen. Und das ist sozusagen ein Stück weit die Kunst, die sie meistern müssen. Vielleicht auch mal, und das müssen wir ehrlicherweise vielleicht jetzt wir drei uns auch mal wirklich an die Nase packen, vielleicht auch mal ein Lob an Dino Topmöller. Glaube ich, läuft ehrlicherweise seit langer Zeit irgendwo ein Stück weit unterm Radar. Oft auch angezählt oder vielleicht sogar getippt als einer der ersten Trainer, die mehr oder weniger rausfliegen. Aber irgendwie macht er das mittlerweile, glaube ich, ziemlich souverän, glaube ich, in Frankfurt, oder? Kann man das so ausdrücken?
Ja, mehr als souverän, glaube ich, ne? Also da hat man ihn in Ruhe arbeiten lassen, hat sich ja nicht von dem einen oder anderen Ergebnis dann ja, verrückt machen lassen. Wenig Unruhe reingekommen, in Ruhe arbeiten lassen. Und ja, das Vertrauen hat sich jetzt in den letzten Monaten oder eigentlich schon seit ein paar Jahren ausgezahlt, ne? Seitdem er da in Frankfurt auf der Bank sitzt.
Das ist schon irgendwie bewundernswert, ne? Also wenn man sich das jetzt mal so anguckt, also ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann, aber die Frankfurter geben seit gefühlt 2, 3 Jahren immer wieder ihre Leistungsträger ab, schaffen es irgendwie, das immer zumindest mehr oder weniger so zu kompensieren, dass sie in irgendeinem Wettbewerb so abschneiden, dass sie wieder international spielen. Und dann schaust du im Moment zu einem anderen Verein hier im Westen, wo wir mit Sicherheit auch gleich nochmal drauf kommen, wo es eben nicht so ruhig abläuft. Und das ist schon das, was man den Frankfurtern wirklich ganz stark anrechnen muss. Egal wen sie abgeben, irgendwie zaubern sie jemanden aus dem Hut, der zumindest das Potenzial mitbringt, mittellangfristig die Person oder den Spieler dann zu ersetzen, oder? Kann man das so sagen?
Ja, der nächste steht, glaube ich, mit Bajo ja schon in den Startlöchern im nächsten, übernächsten Jahr. Ne? Vielleicht noch kurz zu
Wahnsinn.
den Transfers bei der TSG. Florian Grillitsch verlässt jetzt die TSG endgültig, den zieht es nach Portugal, nach Braga und dann
Hat es
könnte.
der Papa endlich hinbekommen von ihm?
Ja,
Oder?
also ich fand Grillitsch ja eigentlich zu seiner Bremer Zeit eigentlich auch immer relativ gut, aber hat sich ja die letzten Jahre auch ein bisschen verzockt. Dennis Geiger. Und Berisha sind wohl auch noch auf dem Sprung, dürfen auch gehen. Ob sich da noch was tut in den letzten Stunden, warten wir mal ab. Und ja, so, dann würde ich sagen, gehen wir zu dem Spiel und zu der Mannschaft, die jetzt am Wochenende für die meisten Furore gesorgt hat. Kommen wir zum Spiel Bremen gegen Leverkusen, was ja
Boah.
zuerst nach einem ziemlich deutlichen, ja, Spiel aussah zu Beginn.
Ja, absolut. Ich glaube, in der ersten Halbzeit hat man schon gesehen, wenn Leverkusen Fußball spielen will, dann können sie auch Fußball spielen. Verdient 2-0 in Führung gegangen. Dann, ja, vielleicht war das so ein bisschen der Dreher vor der Halbzeit, das 2-1 bekommen durch den Elfmeter. Ja, und dann in der zweiten Halbzeit läuft ja im Prinzip auch alles nach Plan. Bremen fliegt, bei Bremen fliegt Niklas Stark mit Gelb-Rot vom Platz, dann schießt Patrick Schick das 3-1. Ja, und dann unerklärlicher Bruch irgendwie im Spiel. Nicht mehr die Bereitschaft gehabt, ja, zu 100% zu verteidigen, 100% dagegen zu halten. Und ja, den Bremern haben es auch ein bisschen leicht gemacht. Das 2-3 bekommen und dann in der Nachspielzeit das 3-3. Dann muss man sagen, das haben sich die Bremer wirklich verdient, weil sie nicht aufgehört haben, Fußball zu spielen, auch nicht mit 10 Mann und auch nicht nach dem 1-3. Von daher auf jeden Fall ein verdienter Punktgewinn für die Bremer. Und ja, in Leverkusen nahm das Unheil dann seinen Lauf nach dem Spiel. Die Kritik wurde sehr, sehr laut, die Gerüchte wurden immer lauter. Und heute war es dann soweit, dass Erik ten Hag nach 2 Spielen sein ja vor die Tür gesetzt wurde, sagen wir es so, wieder zurück nach Holland muss. Und da werden wir sicherlich jetzt nochmal intensiv drüber sprechen. Stellt man sich schon die Frage, was Simon Rolfes oder auch Fernando Caro vor der Saison sich vorgestellt haben, einen Trainer erstmal eine ganz neue Mannschaft hinzustellen, zu sagen, man, das ist der Umbruch, wir brauchen Zeit, und dann den Trainer nach 2 Spielen vor die Tür zu setzen, glaube ich, kaschiert so ein bisschen von der, ja, ich will es auch deutlich sagen, von der schlechten Arbeit, die Simon Rolfes und sein Team da hingelegt haben im Sommer, wenn du auch am Deadline Day noch Transfers tätigen muss, vor allen Dingen junge Transfers ja dann auch, dann stelle ich mir schon die Frage, wie schlecht bist du vorbereitet, wie schlecht warst du vorbereitet auf die Abgänge, die ja im Prinzip ja auch schon bekannt waren, weit vor Saisonende. Ja, und jetzt fällst du Erik ten Hag. Du kannst es auf eine vermeintliche schlechte Zusammenarbeit schieben, aber ich glaube schon, dass es absolutes Bauernopfer ist und dass jetzt ein Trainer einfach auch gesucht wird, ja, der vielleicht auch nicht unbedingt so alles das macht, was die Bosse sagen. Und dann wird es vielleicht wieder in Spanien, weil Fernando Carrera, glaube ich, auch exzellente Beziehungen dorthin hat und sich gerne auch, glaube ich, mit sehr prominenten Trainern sieht. Ja, und für Erik ten Hag muss ich sagen, persönlich tut es mir auch wirklich leid. Er ist sehr, sehr schlecht bei weggekommen, bei allem schon bei seiner Vorstellung. Ich will ihn nicht nur auf die Ajax-Zeit reduzieren, weil ich glaube, dass er in Manchester United auch einen guten Job gemacht hat, wenn man jetzt sieht, wo United steht. Ja, wirklich traurig und ich muss sagen, dass Leverkusen gerade auch die Führung aktuell überhaupt kein gutes Bild abgibt.
Statement. Also ich kann für meinen Teil nur sagen, also ich bin da auch ziemlich fassungslos, schon fast sprachlos. Du hast einige Sachen schon angesprochen, Sören. Also wenn ich nach so einem Umbruch einen neuen Trainer an die Seite stelle, als Außenstehender würde ich dann natürlich auch erstmal sagen, du hast erstmal die Zeit und die bekommst du von uns auch wenn es in den ersten Wochen, gerade jetzt nach 2 Wochen schon einen Trainer wieder rausschmeißt, bekommst die Zeit, die Möglichkeiten, deine Mannschaft auf dein Spielziel einzustellen. Wo ich so ein bisschen meine Zweifel habe, ich tue mich bei den Transfers allgemein ein bisschen schwer. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass einige Transfers oder viele Transfers vielleicht noch nicht mal mehr so ja, der Wunsch von Erik ten Hag waren, sondern mehr, ja,
von... Es geht, ja. Also ich, Fabi hat sicherlich auch einiges dazu sagen, nur ganz kurz. Ich glaube, dass es, ja, Simon Rolf ist auch eher darum geht, weil das ist ja im Moment der Trend scheinbar in der Bundesliga, ausgenommen Bayern München, dass du dich als Manager eher dafür definierst oder davon definierst, wie viel Transfereinnahmen du tätigst. Und jetzt schaust du, welcher junge Spieler kann dir in 3, 4 Jahren wieder ein paar Millionen bringen, damit du dich natürlich auch feiern lassen kannst. Und es geht nicht darum, ja, Titel zu holen. Und das muss man wirklich deutlich sagen, dass das natürlich auch eine Art Schutz ist, dass du eben nicht mal so einen erfahrenen Spieler holst. Und jetzt, klar, einige werden sagen, Lucas Vázquez, den will ich da jetzt mal ausklammern, weil er natürlich auch eine ganz andere Position spielt. Aber ich glaube schon, wenn du dir junge Spieler holst, hast du den Schutz einfach zu sagen, immer zu sagen, ja, es ist ein Umbruch, wir brauchen Zeit, die Jungs werden ihre Entwicklung nehmen. Und von daher glaube ich schon, dass man sich aktuell eher darüber definiert, in wie viel Transfereinnahmen man dann wieder in 2, 3 Jahren macht.
Ganz kurz grätsche ich rein, ganz aktuell, Gündogan ist fix nach Gala. Müssen sich jetzt beeilen, bis Dienstag 24 Uhr muss nämlich der Champions League-Kader gemeldet sein. Daher ist jetzt Eile geboten, also sind sich so gut wie einig. So viel zum Thema dann Erfahrung. 34, Gündogan. Ja, kannst gerne weitermachen, Fabi.
Boah, das war jetzt so viel. Also wie gesagt, ich glaube, ja natürlich, es macht jetzt nicht den allerbesten Eindruck, wenn du nach dem zweiten Spieltag den Trainer vor die Tür setzt. Auf der anderen Seite muss, glaube ich, muss man auch vielleicht verstehen, dass es für uns manchmal undurchsichtig ist, was wirklich hinter den Kulissen läuft. Was ich so ein bisschen in den Foren auch gelesen habe, dass Erik ten Hag auch seinen Teil dazu beigetragen hat, was man zum Beispiel ganz oft gelesen hat, war, wenn einer der Verantwortlichen auf ihn zugekommen ist und über A sprach, hat er B gemacht, also wirklich auch schwer, glaube ich, an einem Strang gezogen mit den Leuten, die einfach auch sozusagen seine Vorgesetzten sind, dann wird es echt irgendwann auch schwierig. Die Transfers, ich glaube, Sören, du warst es, der das angesprochen hat, ob er da dann immer mit involviert war. Ich glaube, das war dann eine Entwicklung, die sich dann so ein Stück weit ja, im Laufe der Vorbereitung herauskristallisiert hat. Und dazu kamen halt eben 2 Auftritte, die in Summe betrachtet fragwürdig war. Und dann steht aber immer noch der Punkt und da bin ich voll bei euch. Naja, was ist denn die Erwartungshaltung an Bayer Leverkusen und an den Trainer, der an der Seitenlinie steht? Also wenn du, wenn man mal die ganze Mannschaft oder die ganzen Abgänge diesen Sommer einmal durchgeht, ist ja im Grunde genommen fast die Hälfte der Meistermannschaft, die irgendwo da ein Stück weit den Kahn gezogen haben. Und dass das ganze Zeit bedarf, ist, glaube ich, auch klar. Nur hast du die halt in ein Stück weit in der Bundesliga nicht, wenn du selbst die Erwartungshaltung hast, die Nummer zwei in Deutschland zu sein oder in die Champions League zu kommen. Und das ist halt der Punkt, wo ich sage, da müssen wir das Rad eigentlich ein bisschen weiter zurückdrehen, weil den Vorwurf, den ich Leverkusen mache, und da werden mir mit Sicherheit auch viele Leverkusener widersprechen, du darfst es niemals so weit kommen lassen, dass du in einem Sommer deinen Meistertrainer hast und eine ganze Achse, die dir wegbricht, plus ein paar Führungsspieler. So weit darfst du es nie kommen lassen, weil am Ende des Tages muss es klar sein, dass der Verein am längeren Hebel sitzt. Und dann kannst du vielleicht mal einen oder zwei deiner Leistungsträger gehen lassen, aber du kannst keine vier, fünf, sechs Stück auf einmal gehen lassen. Das funktioniert nicht.
Wobei ich glaube, das, Fabi, ist, glaube ich, quasi so eine einmalige Geschichte in Leverkusen gewesen, ne? Mit der
Ja, aber das darf dir
Meisterschaft.
nicht passieren,
Das
Tobi.
weiß ich nicht. Da waren sie vielleicht wahrscheinlich auch gar nicht darauf vorbereitet, dass das so Ausmaße
Also
ausnimmt,
ich
oder?
glaube, du kannst dich darauf vorbereiten, dass ein Flo Wirtz keine 5 weiteren Jahre bei dir spielt.
Ja,
Aber
klar.
da waren tatsächlich, wenn man sich die Transfers dann tatsächlich auch nochmal anschaut von den Leverkusern, ja, da gibt es schon auch mal in der einen oder anderen Situation die Frage, die ich mir stelle, du spielst Champions League, du warst Doublesieger, dann hast du jetzt ein Jahr hinter dir gehabt, okay, wo du trotzdem noch Vizemeister wurdest. Aber was in Leverkusen passiert ist, ist ja schon fast eine Revolution, eine Kaderrevolution.
Das
Das muss
stimmt.
man ja wirklich so sagen. Also es geht ja jetzt hier nicht um ein, zwei Leute oder ein, zwei Spieler, die gegangen sind, sondern das ist im Grunde genommen ein Neuaufbau und gleichzeitig musst du im Grunde genommen unter die ersten vier kommen. Und mal ganz ehrlich, egal wer sich da an die Seitenlinie stellt, es wird
Richtig,
schwierig.
richtig. Also das, wie es Leverkusen jetzt passiert ist, da kannst du, wie du sagtest, jeden Trainer der Welt hinstellen. Das ist eine einmalige Sache. Es hat es noch nie gegeben in diesem Ausmaß. Ja, das ist ein Höllenfahrtskommando letztendlich.
Und das
Also.
Schlimme an der ganzen Sache, und das muss man ja auch so sagen, früher hatte immer der FC Bayern die Finger im Spiel. Ich meine das jetzt nicht hier als hier irgendwie Provokation oder so. Nee, früher war es der FC Bayern, der dir dann die Jungs weggekauft hat. Heute ist es im Grunde genommen die Premier League und Gott weiß, wo die alle hingegangen sind. Und das ist schon auch ein Zeichen für die Bundesliga tatsächlich. Man muss sich das mal im Grunde genommen, würde ich es ja als Leverkusener Jahrhundertmannschaft bezeichnen. Also
Das.
ungeschlagen Meister, Doublesieger, oder? Sind wir uns einig?
Ja.
Und innerhalb von 12 Monaten wird dir das komplette Ding auseinandergeschossen. Und das ist das, wo ich sage, das kann dir nicht passieren oder das darf dir in dem Ausmaße nicht passieren. Und da ist hier Rolfes und Caro in der Verantwortung. Und was dann noch dazu kommt, und das ist das, was ich persönlich schade finde, wenn du auf einem bestimmten Level agierst, und das ist nun mal Champions League, Vizemeister, Doublesieger, dann kannst du nicht jeden Abgang mit einem 18- oder 19-jährigen Bubi irgendwo aus, keine Ahnung, England, Frankreich und so weiter kompensieren. Und das ist das, was ich vor 2 Wochen schon mal gesagt habe. Dann bitte geh an die Jungs ran, nicht bei jedem Transfer, aber du brauchst ein, zwei, drei Jungs, die eine gewisse Erfahrung mitbringen, ein gewisses Alter, eine gewisse Reife, die auch so eine Mannschaft tragen können. Aber wenn ich mir bei Leverkusen die Transfers angucke, das ist alles ja, junges Gemüse im Endeffekt, oder? Bis auf Lucas Vázquez, sorry. Aber der Rest ist Wundertüte.
Eine ganz große, ja.
Ja, und dann stellst du jetzt hier Ten Hag vor die Tür. Egal, wer sich da jetzt hinstellt, du kannst nur beide Daumen drücken und hoffen, dass es bis zum 34. Spieltag, ja, wie soll ich sagen, gut geht.
Naja, ich
Naja.
meine, du beschäftigst dich lang genug mit vielen Trainern, du weißt, du hörst dich um, du weißt, was du für Trainer bekommst, um dann hinterher nach 2, 3 Wochen plus Vorbereitung dann festzustellen, dass es dann doch nicht funktioniert. Okay, ist jetzt nicht der erste Trainer, dem das passiert, aber so früh ist halt so eine Sache. Gut, sei es drum. Wir drücken mal ein bisschen auf die Tube, Fabi. Die Bayern
Das
gewinnen
macht so
in
Spaß
Augsburg.
doch, oder? Jetzt kommt ja das nächste Spiel, wo wir lang drüber reden müssen, Tobi.
Der
Können wir auch nicht in 2 Minuten
sagen. Der Köln-Spieler können wir gleich ein bisschen länger ausführlicher sprechen, Fabi.
Okay, also Augsburg-Bayern, ehrlicherweise ein gutes Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Also fand ich zumindest vom Unterhaltungswert. Ich teile aber nicht die Meinung mit Sandro Wagner, der nach dem Spiel der Meinung war, dass der FC Augsburg in vielen Phasen des Spiels die bessere Mannschaft war und eigentlich auch gewinnen hätte können. Das muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich jetzt nicht so gesehen, weil ich habe 65 Minuten wirklich richtig starke Bayern gesehen, richtig starkes Auswärtsspiel. Unfassbar verschwenderisch, wenn es um die Chancen geht und die Augsburger dann durch 2 Tore wieder rankommen lassen. Am Ende, um es für dich kurz zu machen, für mich ein absolut verdienter Auswärtssieg dabei. Ja.
Wenn die Bayern da schon früh nach 2, 3 Minuten ihre Tore machen, dann ist das Spiel dann schon entschieden, eigentlich durch. Ne? Ja. Und dann können wir sonst noch festhalten, so, wenn du ein Spiel für die Bayern nochmal spannend machen willst, brauchst du nur Sacha Boje einwechseln.
Ja, man kann es so, so extrem natürlich ausdrücken. Bin normalerweise auch weit davon entfernt, jetzt wirklich immer irgendeinen Spieler rauszuholen, aber du hast wirklich das Gefühl, dass er ja auch einfach in jeder Situation brutal unglücklich agiert. Gerade bei dem Gegentor, dann bei der Aktion natürlich auch mit Fellhauer überhaupt keine Absicht unterstellen, ganz im Gegenteil. Aber ich glaube, er weiß es auch, dass viel über ihn diskutiert wird und dann kommst du einfach auf den Platz und dann hast du so ein paar Momente, wo du weißt, okay, jetzt bin ich drin im Spiel und es läuft irgendwie nicht und das zieht sich so durch, durch seine Zeit hier in Bayern. Mich wundert es auch, dass das gerade auch Vincent Kompany ihn auch immer wieder bringt, beziehungsweise ihn auch hält scheinbar. Ja. Er wird ja auch in dieser Saison oder bis zum Winter auf jeden Fall bei Bayern bleiben. Aber er ist schon ein Unsicherheitsfaktor, das muss man einfach so klar sagen. Aber allgemein jetzt auch, das ist das alte Thema. Sitzt nicht so viel Qualität auf der Bank, dass du sagen kannst, okay, die Mannschaft wird besser, wenn du wechselst. So aktuell nicht. Vielleicht bleibt sie gleich, vielleicht wird sie sogar ein bisschen schlechter. Und das ist ein Thema, was natürlich dann auch nochmal ganzheitlich betrachtet werden muss, wenn man auf den Transfersommer guckt.
Genau, und da ist der aktuelle Stand bei den Bayern, was die Offensive angeht, Sören?
Ja, also es ist noch nicht zu 100% sicher, dass Nicolas Jackson kommt. Man arbeitet ja noch dran, aber Stand jetzt wird nichts passieren. Da muss man halt sagen, also das ist zu dünn. Klar, ein Harry Kane braucht jetzt nicht unbedingt den richtig qualitativ großen Backup, aber ich glaube schon, dass den Bayern etwas auf dem Flügel noch gut getan hätte. Vielleicht auch nochmal auf der Außenverteidigerposition, aber es tut sich scheinbar nichts mehr. Wenn doch, dann wird es ja wahrscheinlich Nicolas Jackson sein. Ist noch ein großes Fragezeichen dahinter. Und ich glaube, erst wenn wir es zu 100% wissen, können wir auch so ein bisschen die Arbeit von Max Eberl bewerten. Aber jetzt bei dem Jackson-Thema ist natürlich einfach auch brutal unglücklich. Ich war auch erst immer der Meinung, dass Max Eberl vieles falsch gemacht hat. Liegt sicherlich auch an den Interviews, die er manchmal so von sich gibt. Aber man muss auch einfach sagen, die Entwicklung jetzt in den letzten Wochen war brutal. Es lief eigentlich vieles gegen ihn oder gegen den FC Bayern München, angefangen von Woltemade, bis hin über, klar, Wirtz. Dann stellt sich Uli Hoeneß hin und sagt, okay, man darf nur noch Spieler leihen. Das macht die Verhandlungsposition natürlich auch für Eberl und Freund ja maximal schwer gegenüber den Vereinen. Und das wissen die Vereine natürlich dann auch. Und von daher würde ich mich nicht wundern. Ich habe jetzt gerade noch kurz eine Meldung gelesen, dass auch Max Eberl scheinbar aktuell darüber nachdenkt, ob er überhaupt mal weitermachen will. Auch spannend sicherlich, was danach noch passiert. Aber alles in allem, glaube ich, war das ein Transfersommer, der so 50-50 zu bewerten ist.
Denke auch. Fabi, du noch was zum Thema Transfers bei den Bayern? Fabi? Nee, der Fabi möchte nicht mehr.
Okay. Doch, ich habe, ich war auf gemutet, weil sonst kommen die Nebengeräusche. Ich weiß ja nicht, ob ich noch was sagen darf.
Ja, sicher, komm.
Also wenn es um den Transfersommer geht, also ich glaube, was man immer vergisst, an sich haben die Bayern ja schon was gemacht. Also du hast Jonathan Tah geholt, ich glaube, da hast du dich auf jeden Fall nicht verschlechtert. Du hast Tom Bischoff geholt, du hast einen Luis Diaz geholt. Also ich glaube, man kann jetzt nicht davon sprechen, dass die Bayern nichts gemacht haben. Ja. Ehrlicherweise glaube ich, so wie Sören aussagt, hat Max Eberl auch wirklich in vielen Situationen einfach richtig großes Pech gehabt. Also hier bei Woltemade, wie gesagt, würde ich ja fast behaupten, bis zu diesem Sommer wäre dieser Transfer in jedem anderen Jahr durchgegangen. Ob es dann der richtige gewesen wäre, sei mal dahingestellt. Dann hast du Nicolas Jackson, da kann keiner was dafür bei den Bayern. Dass das dann in der Art und Weise so blöd läuft, dass du am Ende des Tages, was ich jetzt gelesen habe, dann doch einer Kaufpflicht zustimmst in Höhe von, glaube ich, 60 bis 65 Millionen. Es ist unglaublich. Also da ist die Angst größer, natürlich keinen Transfer mehr gebacken zu bekommen und dann in die Saison zu gehen, ohne wirklich einen Backup zu haben, dass du dich auf solche Spielchen einlässt. Also es war natürlich schon auch viel Pech dabei, das kommt dann auch noch dazu. Und trotz alledem muss man sagen, wenn alle Jungs fit sind, plus vielleicht jetzt hier Nicolas Jackson, glaube ich, ist der Kader jetzt nicht so schlecht, dass du dich vor der Elite Europas wirklich verstecken musst. Also da muss man schon auch die Kirche im Dorf lassen, wenn ihr mich fragt.
Ja. Vielleicht tut sich da ja noch in den nächsten ein, zwei Stündchen doch noch was Spektakuläres, wo bleibt Max spannend. Eberl uns mit überrascht. So, dann fasse ich mal kurz das Sonntagsspiel vom Nachmittag zusammen. Die Wolfsburg und die Mainzer, die trennen sich am Ende 1:1. Glückwünsche müssen wir auf jeden Fall an die Mainzer richten, die sich unter der Woche dann qualifiziert haben für die Conference League nach einem 1:2-Hinspielniederlage. Gab es dann im Rückspiel einen 4:1 war es, oder 4:0 sogar. Haben sich somit für die Conference League qualifiziert und in Wolfsburg haben sich für einen ja, ziemlich arrangierten Auftritt auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit belohnt, lagen früh mit 1:0 in Rückstand. Amiri war es dann kurz vor Ende mit dem verwandelten Elfmeter. Sichert den Punkt, ich denke, Wolfsburg mit 4 Punkten gestartet, die Mainzer jetzt mit dem einen Punkt nicht ganz so gut gestartet. Da wird es dann wahrscheinlich dann nach der Pause vielleicht positiv weitergehen. Die Mainzer dann zu Gast, haben dann RB Leipzig zu Hause zu Gast. Und Fabi, dann haben wir die Dortmunder, die sich eigentlich auch ziemlich souverän gegen Union Berlin durchgesetzt haben.
Also ja, ich würde jetzt schon sagen, also das war am Ende wirklich ein souveränes Heimspiel, muss man so sagen. Die erste Halbzeit war super zäh, wenn ihr mich fragt. War jetzt auch nicht so, dass ich sage, in Summe betrachtet, dass es ein gutes Spiel war, sondern es war eine überlegene Dortmunder Mannschaft, die Tore teilweise wirklich schön herausgespielt hat. Der ein oder andere Lichtblick bei den Transfers. Anselmino oder wie man ihn auch immer ausspricht, glaube ich, gutes Debüt gegeben. Girassi, wie immer, treffsicher und von daher würde ich schon sagen, gelungener Heimauftakt. Es war jetzt aber auch kein berauschendes Fußballfest oder das, was man nicht von Dortmund mindestens erwarten muss gegen Union Berlin zu Hause.
Nee, richtig.
Vielleicht eine Sache, wo man noch durchaus nochmal positiv hervorheben kann, kein Gegentor bekommen.
Kommt auch noch mit dazu, nach den 3 Stück in der letzten Woche auf Pauli. Ne? Nee, und für Union hat es dann die 7. Niederlage im 7. Gastspiel bei Borussia Dortmund gesetzt. Ja. Und dann haben wir noch eine ziemliche Überraschung beim letzten Spiel des Sonntages. Und zwar kassieren die Freiburger da schon am 2. Spieltag ihre 2. Niederlage und zwar ziemlich deutlich.
Ja, 4:1 verloren, beziehungsweise 1:4 verloren in Köln. Köln, ich glaube, wir haben es vor der Saison gesagt, kein normaler Aufsteiger, ordentlich auf dem Transfermarkt zugelegt, vor allem Qualität dazugeholt. Ja, und dann hat man, glaube ich, gesehen, gerade in der zweiten Halbzeit, in der ersten Halbzeit 1:0 in Führung gegangen, da auch, glaube ich, nicht ganz unverdient aus meiner Sicht. Und in der zweiten Halbzeit, ja, die Wucht, die einfach dann auch in dem Stadion erzeugt werden kann durch eine Mannschaft, die richtig gut nach vorne gespielt hat, angeführt von Marius Bülter, der kurz nach Wiederanpfiff dann das 2:0 macht und dann, ja, Stadion war angezündet, Mannschaft war angezündet und dann spielst du die Freiburger wirklich auch, ja, in gewissen Situationen so ein bisschen her und holst den 4:1 Heimsieg, der in der Höhe absolut verdient war. Die Freiburger waren überhaupt nicht da, haben auch noch viel Arbeit vor sich, glaube ich. Und es ist ein Start nach Maß für die Kölner. 6 Punkte. Mhm. Das ist, glaube ich, so musst du in die Saison starten. Und ich glaube, auch das haben wir vor der Saison gesagt. Das ist eine Mannschaft, die sicherlich nicht viel mit dem Abstieg zu tun haben wird, wenn sie ihre Leistung abruft, die drinsteckt. Sehr, sehr überzeugender Sieg. Und das macht die Arbeit natürlich auch für Lukas Kwasniok jetzt über die Länderspielpause. Ja, und mit dem Start wesentlich einfacher.
Mhm. Neuzugang Vandenberg in der Viererkette auch richtig starkes Spiel gemacht und du hast es angesprochen, kein normaler Aufsteiger, das hat man, glaube ich, dann bei dem Spiel auch gesehen. Fans mitgenommen. Und ein bisschen müssen wir noch reden, Fabi, über die Freiburger. Da müssen wir uns eigentlich ein bisschen Sorgen schon machen. Offensiv, defensiv, total enttäuschend. 2:7 Tore jetzt schon nach 2 Spieltagen. Obwohl eigentlich bis auf Listuan ja eigentlich alles beim Alten geblieben ist.
Also ich wollte gerade sagen, wenn man sich so die Viererkette anguckt mit Günther, Lienhardt, Ginter und Kübler, ist es jetzt nicht gerade so, dass ich eigentlich auf den ersten Blick sagen würde, okay, da steht eine Viererkette auf dem Platz, der man die Bundesliga-Tauglichkeit abspricht. Ganz im Gegenteil. Es kommt für mich schon ehrlicherweise überraschend. Also du hast ja schon so einen mauen Auftritt zu Hause gegen Augsburg. Wo man sagt, okay, erster Spieltag, Schwamm drüber, es wird dann alles besser, aber dich bei einem Aufsteiger 4:1 abschießen lassen und nicht mal auf Augenhöhe zu agieren. Also das muss man ja noch dazu sagen. Also es war ja ein super einseitiges Spiel und du kannst ja sogar im Endeffekt sogar noch froh sein, dass es nur meines Erachtens 4:1 ausgegangen ist, ne? Also
Definitiv.
da kann man schon auch sich verwundert die Augen reiben. Und ich bin gespannt, tatsächlich, wie das nach der Länderspiel Pause weitergeht. Und so wie er auch sagt, ne? Also die Viererkette haben wir gerade gesagt, du hast einen Grifo, du hast einen Dingchi, du hast einen Eggestein, also du hast einen Höhler vorne drin. Also das ist jetzt nicht so, dass da eine rundum neue Mannschaft auf dem Platz steht. Ganz im Gegenteil.
Nach der Länderspielpause in Baden-Württemberg-Derby zu Hause gegen den VfB. Sören, der rote Teppich ist ausgelegt für dich. Einmal die Zusammenfassung, zweite Liga vom Wochenende. Was sticht da so hervor? Was ist hängen geblieben?
Ja, definitiv der 2:0-Auswärtssieg der SV Elversberg bei Hertha, ja, bei Hertha BSC, die überhaupt nicht in die Saison gestartet sind. Da muss man auf jeden Fall auf den Samstag schauen. Die Hannoveraner, die 2:1 in Kiel gewinnen, ungeschlagen den Tabellenführung innehaben. Klar, und da natürlich als VfL-Fan natürlich auch die ja nicht unverdiente Niederlage gegen Münster. 2:1 Niederlage, also da ist der Saisonstart auch ja nicht gelungen. Und der Sonntag hatte ja auch einige Spiele. Ich fand vor allen Dingen das 3:1 von Lautern nach 1:0 Rückstand in der Schlussphase, innerhalb von 6 Minuten quasi das Spiel gedreht. Auch ein ganz wichtiger Dreier, weil da ja auch ordentlich Unruhe schon war um Thorsten Lieberknecht und seine Mannschaft. Ja, und wenn man das nochmal erwähnen will, der erste Punkt für den Club, für Miro Klose, 0:0 gegen Paderborn, das ist natürlich auch eine Riesenerleichterung, ja, dass man zumindest einen Punkt gegen eine, ja, eigentlich auch gute Paderborner Mannschaft geholt hat. Aber da wird jetzt auch, ich glaube, bei fast jeder Mannschaft sehr, sehr intensiv gearbeitet werden müssen, vor allem bei den vermeintlichen Top-Clubs über die Länderspielpause, weil gerade wenn du Berlin nimmst, wenn du Bochum nimmst, auch Nürnberg, das ist war nicht der Saisonstart, den man sich erhofft hat.
Nee, bei den Kielern, glaube ich, können wir auch noch mit dazu nehmen. Ne?
Ja.
Ja, und somit haben wir dann unter anderem auch Schalke 04 oben mit drin. 4 Spiele, 9 Punkte geholt auf Platz 3. Sieht auch sehr gut aus für die Schalker momentan, aber ich glaube, derzeit sind wir uns alle einig, Hannover thront über allen. Ist schon ein Statement, was sie da die letzten 4 Spiele abgerissen haben. Ne? Gut, machen wir weiter mit dem Gewinner des Spieltages. Was habt ihr da, Jungs?
Schwierig. Dieses Wochenende ist schwierig. Ich habe mich aber für Zahid El Mala entschieden. Erstes Profitor für den FC Köln. Junger Spieler, von dem wir hoffentlich dann auch in den nächsten, ja, Wochen oder auch in den nächsten Jahren einiges hören werden.
Okay. Fabi, möchtest du oder soll ich?
Hau einen raus. Ich habe,
Hast du auch was?
ich weiß nicht, ob wir gleich auflegen, aber sprich
Okay,
mal.
ich nehme Marius Bülter. Bei dem Spiel ein Tor, 2 Assists. Letzte Woche auch schon mit dem entscheidenden Siegtreffer. Mit 32 Jahren erlebt er wahrscheinlich seinen zweiten, dritten Frühling. Aber momentan auch gesetzt im Sturmzentrum vor Ragnar Ache. Für mich Marius Bülter.
Also ich bin nah bei dir, weil ich habe den ersten FC Köln, weil ich glaube, als Aufsteiger so in die Saison zu starten, dazu noch spielerisch zu überzeugen, da ist man ja eigentlich von den Kölnern nicht immer unbedingt gewohnt tatsächlich. Von daher, die Kölner sind für mich ganz klar Gewinner des Spieltags.
Sehr schön, sehr schön. Gut, dann haben wir noch ein Thema, wo der Fabi auch immer sehr gerne drüber spricht. Die Nationalmannschaft. Fabi beschert uns jetzt leider wieder eine Pause mit Spielen gegen Slowenien und Nordirland am Donnerstag und am Sonntag.
Wahnsinn, ne? Also, wie gesagt, ich bin ja als Kind auch aufgewachsen mit solchen Spielen. Aber ich weiß nicht, wie es euch beiden geht. Das löst bei mir jetzt mit Sicherheit keine Vorfreude oder Aufregung aus, wenn ich daran denke, dass wir gegen Nordirland und Slowakei spielen. Da ist die Erwartungshaltung eigentlich ehrlicherweise, dass man die 3-4-0 vom Platz fieselt. Gut, so waren die Qualifikationsspiele schon immer. Muss das aber wirklich nach dem zweiten Spieltag Anfang September schon sein, die erste Pause? Ich weiß es nicht.
Also wenn selbst das bei mir zu Hause von meiner Dame schon angesprochen wird, warum er nach 2 Wochen schon wieder eine Pause ist, also dann hat das schon, glaube ich, was zu heißen.
Ja.
Sollen noch kurz zum Kader?
Ja, ich denke mal, auf jeden Fall ein Thema, worüber wir sprechen müssen, ist Leroy Sané, der nicht dabei ist, wo Julian Nagelsmann, glaube ich, auch nochmal ein deutliches Zeichen gesetzt hat, zu Recht, und nochmal unterstrichen hast, dass auch die türkische Liga, die, auch wenn sie brutale Transfers tätigt, sich immer fragt, warum diese Spiele überhaupt in die Liga gehen, weil gerade auch international, ja, liefern die türkischen Aushängeschilder nicht unbedingt ab. Aber Leroy Sané, der jetzt erstmal nicht mehr auf dem Schirm ist, im Kreise der Nationalmannschaft, der sich jetzt auch erstmal beweisen muss, tut sicherlich auch eine gute Entscheidung.
Okay, sehr gut. Fabi ist ab sofort unser Transfer-Insider, Sören. Wir haben gerade noch vor der Aufnahme drüber gesprochen. Victor Boniface wechselt
Also ich habe jetzt gerade
zum
eben noch mal
SV Werder
Parallel.
Bremen.
Ist jetzt durch, oder?
Laut Transfermarkt ist das jetzt gerade fix, wird für die Saison ausgeliehen. Also was das angeht, glaube ich, ein Top-Transfer für die Bremer.
Also er absolviert den Medizincheck. Das ist ja bei Boniface immer so eine Schwierigkeit, oder? Würde ich sagen, ob er da am Ende des Tages durchkommt. Aber
Aller guten Dinge sind drei, ne?
alle guten Dinge sind drei. Ja, ganz ehrlich, Werder sucht jemand. Ehrlicherweise glaube ich schon, dass Boniface ein Stürmer ist, sofern er fit ist. Der weiß, wo die Kiste steht. Also ich meine, das hat er ja auch in Leverkusen bewiesen. Von daher glaube ich, für eine Mannschaft wie Werder durchaus zu wünschen, dass einer dieser Transfers, weil ehrlicherweise, wenn man da mal drüber nachdacht, Naby Keita nicht funktioniert, hier Silva nicht funktioniert. Und jetzt kommt Boniface und aller guten Dinge, so wie du aussagst, sind drei und jetzt muss einer mal wieder einschlagen, oder? So kann man es vielleicht zusammenfassen.
Können wir so zusammenfassen und den Bremer nur die Daumen drücken, ne? Also es könnte, glaube ich, auch froh sein, dass so ein Spieler wie Boniface auf jeden Fall noch der Bundesliga erhalten bleibt, ne? Ja, finde ich
Wenn,
schon.
wenn,
Finde
ja,
ich schon.
du, wenn, 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 wenn das schon die Spieler sind, worüber wir uns freuen, tatsächlich, aber ich gebe dir recht, das sind ja wenigstens nur die Spieler, die man auch vom Namen her aussprechen kann. Weil manchmal muss man schon, wenn man hier jetzt auch im Moment Kicker hier update und den Transferticker durchliest, ich muss mir die Namen teilweise 3 oder 4 Mal langsam vorlesen, dass ich irgendwie in der Lage wäre, den dann auch laut auszusprechen. Was ich mir wünschen würde, und das ist schon auch so eine Sache. Man haben wir jetzt, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es sind ja sehr viele Transfers dabei von sehr jungen Spielern, 18, 19, 20 Jahre alt. Ist die Frage für mich immer, ob es in den Nachwuchsleistungszentren bei den deutschen Clubs, ob es da nicht auch Jungs gibt, die auf ähnlichem Niveau agieren und muss es dann immer für 20, 25 oder wie viel Millionen auch immer einer sein, der aus Frankreich, Belgien, wo auch immer herkommt. Das ist das, was ich mir wünschen würde, dass die Clubs dann eher vielleicht auch mal dem einen oder anderen Spieler aus dem eigenen Nachwuchs eine Chance geben würden.
Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort für die heutige Folge, würde
Tobi
ich
hat es
sagen.
heute eilig hören, oder? Merkst du
Ich
das auch?
ja,
Ich habe es nicht eilig. Ich habe es nicht
muss gleich
eilig.
bestimmt noch vor den Fernseher.
Ja, wir sind ja, was das angeht, sehr große Hawaii 5-0-Fans und da geht eine Folge nach der anderen in den letzten Wochen. Aber den Sport kriegt man dann natürlich auch noch unter. Was das angeht, können wir, glaube ich, mit einem Auge auf jeden Fall zur Europameisterschaft im Basketball noch schielen, wo die deutsche Mannschaft momentan sehr gut performt. Sieht momentan alles sehr, sehr gut aus, sodass wir
Haben
dann.
die nicht heute gegen hier Großbritannien so ein Wahnsinnsspiel, also vom Ergebnis her hingelegt?
120 zu 57.
Ja. aber auch die Litauer weggefiedelt. Also von daher werden wir wahrscheinlich den großen Nationen, sprich der Türkei oder den Serben, dann in der nächsten Runde erstmal aus dem Weg gehen. Und ja, der Titel ist das Ziel auch wieder dieses Jahr für die deutsche Nationalmannschaft. Schauen wir mal, was Dennis und Franz und so die nächsten Wochen für Spaß bereiten.
Also ich bin gerade hier noch zu guter Letzt dabei, hier zu gucken. Aber es sind jetzt noch 9 Minuten, glaube ich, in Deutschland, wie der Transfermarkt offen ist. Aber es ist jetzt nichts mehr wirklich wahnsinnig Interessantes passiert, außer dass hier Boniface scheint wohl fix zu sein, Tobi. Also bist gut informiert. Achso, nee, eine kleine Sache habe ich noch rund um Transfers. Wen ich wirklich spannend finde diesen Sommer, Tottenham. Ich glaube, die haben ja heute noch Kolo Muani, glaube ich, unter Vertrag genommen. Xavi Simons, Palinha. Die würde ich an eurer Stelle auch mal im Auge behalten. Bin mal gespannt, was aus dem Projekt Tottenham wird dieses Jahr.
Die spielen doch auch Champions League. Die haben
ja
beim BVB in der Gruppe, genau. Ja, Inter, Atletico, City, Juve. Ja, das ist schon nicht ohne.
Ja, behaltet die mal im Auge, weil ich finde das schon mit den Transfers. War jetzt nicht der klassische Premier League-Club, der mit Millionen um sich geworfen hat, sondern ich glaube, du hast auf der einen Seite viel Geld ausgegeben für Spieler mit Entwicklungspotenzial, wie Xavi Simons, Mathys Tel, sofern sie sich entsprechend entwickeln, und gleichzeitig mit vernünftigen Mitteln versucht, so ein bisschen auch Spieler mit Erfahrung reinzubringen, Kolo Muani, Joao Palhinha, also das sieht eigentlich ganz interessant aus. Ich bin mal gespannt, was aus Tottenham diese Saison wird.
Ja, wenn das Transferfenster geschlossen ist, nachher werden wir uns wahrscheinlich mal in den nächsten Tagen in aller Ruhe mal die Kader zu Gemüte führen und uns dann mal ein Bild davon machen. Ne?
Machen wir so. Jetzt darfst du wirklich Schluss machen, Tobi.
Okay. Hat mich gefreut. Eine Stunde, eine Minute. Hat wieder Spaß gemacht mit euch Jungs. Jetzt haben wir erstmal wieder eine Woche zum Verschnaufen.
Und dann sprechen wir über Edin Terzic, sehe ich nämlich gerade. Das ist einer der Top-Favoriten bei Leverkusen.
Also wir hatten ja heute noch, also Carstens Wunsch oder beziehungsweise was er so gehört hat, geht es wieder in die spanische Richtung. Xavi könnte es eventuell werden. Aber da werden wir dann in der nächsten Folge wahrscheinlich dann drüber sprechen, wer es dann in Leverkusen geworden ist.
So, machen wir es. Habt eine schöne Woche. Hat Spaß gemacht.
Bis dahin.
Tschüss.
Ciao, ciao.